Da sind wir wieder. Es ist Donnerstag und Donnerstag heißt mal gucken. Das Filmdoppel ist wieder mit dabei, ist wieder am Start, wie die jungen Leute heutzutage sagen. Mein Name ist Fabian Kurz, mir gegenüber sitzt der wunderbare
Ralf Döbele. Freut mich sehr, wieder mit dabei zu sein, wenn wir über Bergman sprechen. Und zwar nicht nur über Bergman, sondern
Ingrid und Ingmar.
Nicht verwandt, nicht verschwägert.
Nicht verwandt, nicht verschwägert, das ist wichtig, das ist richtig. Ingmar Bergman, einer der größten Regisseure der Filmgeschichte, wie man so schon sagt, wie es auch meines Erachtens auch stimmt, wenn ich es schon mal so sagen darf.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, abgesehen von der persönlichen Einstellung ist es unbestritten, dass er das definitiv ist.
Er hat sogar mal in Cannes die Palme der Palmen gewonnen.
Die Palme der Palmen? Erzähl mal, was ist das und wie kriegt man das?
Also die Palme der Palmen, also bei den Filmfestspielen von Cannes, die ja in Cannes stattfinden, ich glaube seit 1951, ist es eines der prestigeträchtigsten Filmfestivals auf der Welt, nebst Berlin und Venedig. Das sind noch so die beiden anderen großen Filmfestspielorte. Und die zeichnen die goldene Palme aus für den besten Film des Jahres oder den Film, der diesen Wettbewerb gewinnt. Und dann sie Bergman, ich glaube, das war in den 90ern, haben sie ihm die Palme der Palmen gegeben, einen Ehrenpreis für quasi den besten Regisseur aller Zeiten. Ich glaube, das sollte das bedeuten. Ich glaube, das war auch ein Preis, der wurde von RegisseurInnen für diesen Regisseur auch gegeben. Das heißt, die haben dann gewählt oder so und haben halt gesagt, wir müssen diesem großen Kopf irgendwie ein Denkmal setzen. Und dann haben sie ihm die Palme der Palmen gegeben. Und ich glaube, da ist Bergman auch hingegangen. Wo er nicht hin ist, ist zu dem Ehrenpreis der Academy.
Was? Er hat wirklich? Er ist nicht hingegangen? Also so hingegangen. Absichtlich, um irgendwas zu auszudrücken damit?
Ich glaube, es war ihm schlichtweg scheißegal. Ich glaube, die Academy ist ihm egal gewesen. Er hat ja dreimal den Oscar für den besten fremdsprachigen Film bekommen.
Ja.
Und auch da ist er nie erschienen, sondern hat irgendwie seinen Produzenten hingeschickt. Und es war ihm überhaupt nicht wichtig. Ähnlich ist da zum Beispiel Jean-Luc Godard, der gesagt hat, die kennen doch meine Filme gar nicht, warum zeichnen die mich jetzt mit einem Ehrenoscar aus?
Naja, aber selbst wenn die Academy die Filme kennt, scheint sie sich manchmal ein bisschen schwer zu tun. Also es gibt ja auch diesen berühmten Auftritt von Alfred Hitchcock, als er endlich noch den Thalberg Award gekriegt hat. Schon ziemlich am Ende seiner Karriere. Und man hat bei diesem sehr, sehr kurzen Auftritt doch gemerkt, dass er eigentlich sagen wollte, was zur Hölle wollt ihr von mir? Ich mache das seit 60 Jahren und jetzt kommt ihr erst irgendwie. Und stattdessen ist er einfach nur ans Mikro, hat das Ding genommen und hat gesagt, thank you, und ist wieder abmarschiert. Und das ist auch für mich ein ziemlich unvergleichlicher Auftritt, der sehr exemplarisch dafür stehen kann, dass sich die gute Academy doch in einigen bemerkenswerten Fällen doch mal ziemlich vertan hat, muss man sagen.
Was vielleicht auch ein gutes, unterschwelliges Thema ist, was diese Folge durchzieht, das ist zwar nicht gewollt von uns, wir machen ja das Bergman-Doppel, aber ganz klar, wir haben hier zwei Weltgrößen, die Regie geführt haben. Wir haben einen Film von Ingmar Bergman und wir haben einen Film von Alfred Hitchcock, du hast ihn genannt.
Genau.
Und beide haben, ich glaube, nicht einmal einen Oscar bekommen, also wirklich, ich meine, der Oscar für den besten fremdsprachigen Film gehört nicht dem Regisseur, sondern der gehört dann dem Film.
Genau.
Und Hitchcock hat, glaube ich, 6 Nominierungen für die beste Regie, wurde nie ausgezeichnet. Ja. Ingmar Bergman hat, auch für Drehbuch und so mal Nominierungen bekommen, auch noch nie ausgezeichnet.
Ich meine, Rebecca hat von Hitchcock bester Film zwar gewonnen, aber es war auch ein Film, glaube ich, den er nicht besonders schätzte zwangsläufig, weil das seine erste amerikanische Großproduktion war und weil er sich doch sehr nach dem Produzenten damals richten musste, der auch viele Sachen wieder geändert hat. Also er hatte letztendlich nicht hundertprozentig das Sagen bei diesem Projekt und deshalb, glaube ich, hat ihm dieser beste Film-Oscar auch nicht wirklich viel bedeutet, zumal der beste Film-Oscar ja dann auch an den Produzenten geht und nicht an den Regisseur.
Eben. Also hier haben wir zwei, der ich glaube für die Filmgeschichte auf jeden Fall mit der wichtigsten Regisseure, mit der einflussreichsten Regisseure und prestigeträchtigsten Regisseure. Hitchcock ist ein Name, Bergman ist ein Name. Womit wollen wir anfangen?
Ich würde gleich gerne mit Notorious anfangen, der in Deutschland zwei Verleihtitel hatte, nämlich einerseits Berüchtigt und andererseits Weißes Gift. Und warum das wichtig für euch sein könnte, erkläre ich euch nachher. Und dann beschäftigen wir uns noch mit Ingmar Bergmans, wie ich finde, sehr schönem Kammerspiel Herbstsonate, was der letzte Film von Ingrid Bergman war. Doch bevor wir anfangen, würde ich doch noch mal ganz kurz gerne erzählen, dass ich diese Folge unbedingt machen wollte. Und zwar wollte ich die auch schon machen, als wir uns zum ersten Mal so zusammengesetzt haben und überlegt haben, was können wir denn überhaupt machen? Und irgendwie hatte ich sofort als Titel im Kopf Bergman, Ingrid und Ingmar, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich glaube, das symbolisiert auch ganz gut, wo wir beide als Filmfans herkommen aus den unterschiedlichen Ecken. Du hast mich relativ schnell mit Ingmar Bergman im positiven Sinne zugetextet und ich muss zugeben, dass ich bisher nichts von ihm gesehen hatte, nicht aus irgendeiner Art von Ablehnung, sondern ich gucke halt auch sehr viel beruflich und ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Und in Ingrid Bergman habe ich mich verliebt, als ich Student war in Basel und regelmäßig ins Stadtkino gegangen bin und sie hatten einen Ingrid Bergman-Monat. Und da habe ich auch Notorious von Hitchcock zum ersten Mal gesehen, da habe ich andere Filme mit ihr zum ersten Mal gesehen und ich saß einfach fassungslos davor und dachte so, wo war die Frau mein ganzes Leben lang? Ich finde sie einfach grandios.
Ich muss auch sagen, Ingrid Bergman fasziniert mich. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, Casablanca ist ein gutes Beispiel, worin sie ja gespielt hat, der Klassiker. Und eine Frau, die auch gerade in Herbstsonate, ich habe beide Filme kurz vor unserer Aufnahme, die wir jetzt hier führen, gesichtet und ich war hin und weg. Ich kann ja gerne mal erzählen, warum ich mit Ingmar Bergman
ja, so... Ja, unbedingt, das würde mich auch wirklich interessieren.
Meine Oma ist dran schuld.
Oh, das ist super. Meine Oma ist an so vielem schuld. Das ist immer perfekt, wirklich.
Meine Oma ist deswegen dran schuld, weil wir mal, als ich mich so für Filme interessiert habe, und dann hat sie irgendwie immer gesagt, irgendwie, ach, Ingmar Bergman. Ich mal so, was ist das denn für ein Name, Ingmar Bergman? Also ganz oft sprachen wir über Filme und sie konnte überwiegend Ingmar Bergman mir so ans, mir immer nur zurufen und dann hat sie gesagt, die Jungfrauenquelle. Fabian, du musst den Film Die Jungfrauenquelle gucken. Auch so ein ganz, ganz komischer Titel. Ich sag, was ist das? Hä? Und dann habe ich den Tatsache geschenkt bekommen, die DVD.
Ach, super.
Von Arthouse und dann hieß es, komm, wir gucken Die Jungfrauenquelle zusammen. Und das war mein allererster Ingmar Bergman-Film. Ich wurde damit entjungfert.
Auf eine sehr nachhaltige, positive Art und Weise.
Na, selbstverständlich. Dann habe ich, als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, what's this? Was wird mir hier, was ist das? Was, hallo? Also das Ähnliche hatte ich bei Greenaway. Ich habe mich ja schon für Greenaway ausgesprochen und große Regisseure, die mich beeinflussen, sind deswegen große Regisseure, die mich beeinflussen, weil sie beim ersten Film, den ich von ihnen gucke, mir ein Gefühl von, das ist was Neues, das ist so eine andere Welt, die mir gegeben wurde. Und das war bei Die Jungfrauenquelle und mit Ingmar Bergman genauso. Und dann ging's los, dann kam Das siebte Siegel, Wilde Erdbeeren, Persona, Das Schweigen, dann hatten wir in einem Seminar, das war, da habe ich mich auch für stark gemacht. Liebe Grüße an Daniel Ilger an der Stelle, meinem Dozenten.
Liebe Grüße.
Da hatten wir es war Filmanalyse, das Seminar für Filmanalyse, als ich gerade frisch an der Uni war, erstes Semester. Und dann hatten wir im Seminarplan tausende Filme und dann hieß es, er wurde krank und hat gesagt, es fallen ein paar Filme aus. Und dann musste er, ach, welchen Film nehme ich weg? Und ich bin, als ich das gehört habe, sofort E-Mail geschrieben, es ist mir egal, welchen sie wegnehmen, sie dürfen nicht Die Stunde des Wolfs wegnehmen. Oh. Das ist ein Film von Ingmar Bergman, der auf seinem Plan stand. Ingmar Bergmans einziger Horrorfilm.
Aha, ja.
Und dazu muss ich sagen, Die Stunde des Wolfs ist der Film, zu dem ich dann auch meine Hausarbeit geschrieben habe und den ich auseinandergenommen habe. Und ich finde, Die Stunde des Wolfs ist mit einer auch meiner Lieblingsfilme und zeigt mir, was Bergman für eine Wucht ist von Bildsprache, von Thematik, von Symbolik, von Schauspielführung. Alle Schauspieler in seinen Filmen agieren. Also man hat das Gefühl, das sind ja überall Weltperformances und das sind alles Schweden, die auf Schwedisch agieren Und natürlich ist es an Hollywood vorbeigezogen, weil in Amerika, solange nicht alles auf Englisch ist und ihrem Kolonialismus und ihrem Patriotismus
entspricht. Ich glaube, diese Diskussion hatten wir schon.
Diese Diskussion hatten wir schon letzte Woche.
Oh Gott. Wir haben uns
gerade
so davon erholt. Hey, ich glaube, wir müssen mal gleich zu Mr. Hitchcock umschwenken, aber eine Frage habe ich noch. Wie heißt deine Oma?
Christel.
Meine Oma war Oma Bertha. Und sie hat mich zwar nicht filmmäßig sehr beeinflusst, aber durch sie habe ich zum ersten Mal Der Denver Clan gesehen und andere amerikanische Soaps. Und ich habe zum ersten Mal Aktenzeichen XY ungelöst durch sie gesehen. Und heute habe ich das Privileg und Vergnügen, selbst vor der Fernsehkamera stehen zu dürfen und Berichte über XY machen zu können. Das heißt, Omas sind einfach fantastisch.
Omas sind fantastisch, das muss ich auch sagen. Also, ja. Punkt.
Punkt.
So, jetzt aber nun genug gesabbelt hier und genug Kaffeekränzchen gemacht über die Oma.
Also ich trinke meinen Kaffee weiter. Ich weiß nicht, was du machst, aber ich trinke meinen weiter.
Ich bin bei Wasser. Oh. Ich bin irgendwie, heute ist so ein Wassertag, glaube ich. So nichts anderes getrunken.
Dann hüpfen wir doch gleich mal ins kalte Wasser und widmen uns dem Film Notorious aus dem Jahr 1946 mit Ingrid Bergman, Cary Grant und Claude Rains. Und ich muss wirklich vorab schon sagen, was mich betrifft, wird das sehr parteiisch, denn ich glaube tatsächlich Notorious und wie gesagt berüchtigt oder Weißes Gift, ich sage jetzt für mich selbst einfach Notorious, ist glaube ich mein zweitliebster Hitchcock-Film nach Psycho. Und mir war es auch ein Anliegen, den hier zu behandeln, weil ich glaube, dass der zumindest in Deutschland nicht besonders bekannt ist.
Ich habe davon auch nichts vorher gehört. Ich finde auch, es ist immer schwierig in Deutschland, bevor du weiter sagst, alleine schon die Verleihtitel. Es darf nicht sein, dass es den unter berüchtigt und unter Weißes Gift gibt. Also das finde ich immer schwierig und deswegen bleiben wir beide bei Notorious.
Unbedingt. Und Ingrid Bergman spielt in Notorious Alicia Huberman, die es gerade nicht so leicht hat, denn ihr Vater wurde als Verräter verurteilt. Also sie lebt mit ihrem Vater in den USA und er war ein Spion für die Nazis und wurde dementsprechend zu 20 Jahren Haft verurteilt. Und auch Alicia Huberman hat darunter sehr gelitten, denn natürlich wurde sie von den Behörden durch die Mangel genommen und musste jede Menge Anschuldigungen ertragen. Dem versucht sie in ihrem Leben in Miami zu entkommen, quasi indem sie sich in das Partyleben stürzt. Also sie trinkt sehr, sehr viel. Es wird auch klar eigentlich gesagt, sie hat vermutlich ein Alkoholproblem. Und auf einer dieser lockeren Partys, wo sie ihren Schmerz zu betäuben versucht, trifft sie auf T.R. Devlin, einem gut aussehenden Fremden, gespielt von Cary Grant, wo irgendwie keiner so richtig weiß, wie er auf diese Party gekommen ist, aber er ist da. Und Alicia fühlt sich zu ihm sehr hingezogen. Sie merkt auch irgendwie, dass er scheinbar irgendein Interesse hat, auf sie aufzupassen. Also er weicht auch nicht von ihrer Seite, als sie sturzbetrunken zu einer sehr wilden, abenteuerlichen Fahrt unter Palmen ausbricht, die wunderschön aussieht und dort von einem Polizisten angehalten wird. Und am nächsten Morgen ist er auch immer noch da und reicht ihr etwas zu trinken gegen den aufziehenden Kater. Sehr bald steht aber fest, dass es kein Zufall ist, dass sich T.R. Devlin ausgerechnet Alicia Huberman ausgesucht hat, denn er ist FBI-Agent und soll sie rekrutieren, um eine Mission für die USA auszuführen, und zwar in Brasilien, in Rio de Janeiro. T.R. Devlin weiß aber noch nicht, was das für eine Mission ist, und während er und Alicia in Rio auf den Einsatz warten, vergucken sich die beiden ineinander, vielleicht verlieben sie sich ineinander, auf jeden Fall haben sie doch da ist eine wahnsinnige Anziehung zwischen den beiden, ein wahnsinniges Knistern und irgendwie auch eine Art Sehnsucht, und man hat irgendwie das Gefühl, die beiden brauchen sich auf eine Art und Weise sehr elementar. Doch dann erfährt Devlin von seinem Vorgesetzten, dass Alicia den Leiter einer Nazi-Organisation ausspionieren soll, nämlich einen gewissen Alexander Sebastian, gespielt von Claude Rains. Der plant offensichtlich irgendwas. Also er ist wirklich so der Prototyp von dem bösen Deutschen, der im Angesicht der Niederlage nach Südamerika geflohen ist und dort düstere Pläne schmiedet. Welche Pläne das sind, das soll Alicia herausfinden. Und Devlin ist darüber natürlich nicht besonders glücklich, weil er sich zu ihr hingezogen fühlt. Und für Alicia ist klar, okay, wenn sie sich wieder ins Leben von Alexander Sebastian begibt, den sie von früher her kennt, über ihren Vater, dann kann das zu sehr viel mehr führen. Also auch zu einer intimen Beziehung, die sie aufrechterhalten muss, um diese Informationen beschaffen zu können. In dieser Villa, in der Alexander lebt mit seiner sehr steinernen Mutter zusammen. Eine typische Hitchcock-Mama, aber darauf können wir vielleicht auch gleich noch zu sprechen kommen. Jedenfalls dieses Spannungsverhältnis zwischen was hat Alexander Sebastian vor und wie ist das mit den ganz offensichtlichen Gefühlen zwischen Devlin und Alicia vereinbar? Das ist so das Spannungsdreieck dieses Films.
Es ist schwierig, mich jetzt zu positionieren bei Notorious, weil ich muss zugeben, ich den Film zuerst nicht verstanden habe.
Okay.
Und zwar auf wirklich auf der Handlungsebene.
Naja, zugegeben ist, glaube ich, die Handlung sehr viel weniger wichtig als die Gefühle, die gezeigt werden zwischen den einzelnen Figuren.
Sei mir nicht böse, lass mich bitte
na klar.
Das aufdröseln. Also ich habe den gesehen und man bekommt ganz klar mit, es ist, das Was, die Frage nach dem Was ist geklärt in dem Film, das wird auch gesagt ständig, also ihr Vater, der Nazi-Spion war und sie da mittendrin und dann kommt Cary Grant als CIA-Agent oder als Geheimdienstagent.
Ich glaube FBI.
FBI. Und wie, also der Handlungsverlauf ist klar, was ich nicht verstanden hatte, war die Zeitlichkeit. Ich wusste gar nicht, wo seid ihr denn jetzt? Seid ihr jetzt vorm Krieg in den 30ern? Seid ihr jetzt während des Krieges oder seid ihr kurz nach dem Krieg? Und ich kann mich nicht dran erinnern, gab es da irgendwie so eine Einblendung von Rio 1948 oder Miami? Es gab einmal kurz, hieß es Miami. Ah doch, jetzt fällt mir das wieder ein, genau am Anfang.
Ganz genau. Allerdings muss man dazu auch sagen, also es wird schon verortet, April 1946. Allerdings wird das nicht in Zahlen eingeblendet, sondern es wird wirklich ausbuchstabiert. Und wenn man das halt anders gewohnt ist und erstmal, also man muss wirklich sich sehr konzentrieren, um diese riesige Schrift und diese englische ausbuchstabierte Zahl oder Zahlen, um das wirklich gut lesen zu können und das dann auch noch einordnen zu können. Und bevor man es gesehen hat, ist es auch schon wieder weg. Also das ist tatsächlich ein Mangel. Wenn man einfach nur die Zahl eingeblendet hätte, wäre es wahrscheinlich besser gewesen.
Für mich irgendwie hilfreicher, weil ich habe dann irgendwie das nicht, das habe ich nicht mehr auf die Reihe bekommen, um zu sagen, wo seid ihr denn jetzt überhaupt? Die Zusammenfassung war sehr schön. Du hast nichts ausgelassen. Worauf wollen wir eingehen? Ich will bei dir bleiben, weil du hast gerade gesagt, ist dein zweitliebster Hitchcock-Film und vorab kann ich sagen, ich finde diesen Film auch gut. Ich würde aber gerne doch wissen, was findest du daran gut? Ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge auch so ein bisschen missen lassen, manchmal klar zu sagen, warum eigentlich. Mhm. Also wir können ja beide sagen, das ist super und das ist schlecht, aber wir müssen es fundieren. Und mich würde wirklich interessieren, was an diesem Film, egal auf welcher Ebene, fandest du gut und warum ist es dein zweitliebster
Hitchcock.
Zweitliebster Hitchcock, so.
Ich glaube, ganz verschiedene Dinge. Ich finde ihn wahnsinnig, wahnsinnig wunderschön gefilmt. Also wir hatten in einer anderen Folge, wo wir schon einen Hitchcock-Film hatten, hatten wir auch die Diskussion drüber, okay, können wir einen Kameramann nennen, auswendig, der für Hitchcock gedreht hat? Das könnte ich jetzt immer noch nicht, aber natürlich, als dann der Name von Ted Tetzlaff in den Credits erschien am Anfang, habe ich gedacht, so, okay, vielleicht sollte ich mir zumindest den Namen merken, weil ich finde Notorious einfach so wunderschön gefilmt. Ich finde, die Komposition ist wahnsinnig schön. Ich finde die Art und Weise, wie Hitchcock sehr typisch so den Point of View des Zuschauers einnimmt oder eben mit Subjektive arbeitet, auf Figuren zufährt oder Figuren zur Kamera kommen lässt. Zum Beispiel auch die sehr herrisch wirkende, strenge Mutter des Nazi-Verschwörers. Das ist so essentiell Hitchcock, wenn man seinen Stil kennt. Also das ist einfach, da sind so Momente drin, wo wo man nicht mal wissen muss, was sind das für Leute oder so, aber man sieht, es ist hundertprozentig ein Hitchcock-Film. Und es gibt andere Elemente eben. Es gibt die strenge Mutterfigur, die er immer wieder aufgegriffen hat. Ich finde die Beziehung zwischen Cary Grant und Ingrid Bergman irrsinnig toll, weil es eine sehr zerrissene Beziehung ist. Also alle beide denken, sie tun, was sie unbedingt tun müssen. Bei ihr ist es auch sehr schwierig, tut sie es aus Schuldgefühlen, dass sie sich drauf einlässt, denkt sie, okay, ihr Vater hat so schlimme Dinge getan. Ich muss mich zwar hier prostituieren, aber vielleicht kann ich es so auf irgendeine Art und Weise wieder gut machen. Gleichzeitig geht sie auch daran kaputt, sie trinkt. Cary Grant möchte auf sie aufpassen, weiß aber auch, dass er das in gewisser Weise nicht kann. Und als der Bösewicht quasi dann beginnt, wirklich nicht gut für Ingrid Bergman zu sein, in der Form, dass er versucht, sie mit Arsen zu vergiften. Eine sehr klassische, gutbürgerliche Mordmethode, kann man sagen, die etwas lange dauert.
Da, also mit Arsen, auch noch so ein Fakt, wo ich nicht begriffen habe, was die ihr in den Tee gemischt haben. Das, ich glaube, dass der Film selbst ziemlich gut funktioniert, wenn man ihn so im Nebenbei konsumiert, weil ich glaube, das sind Dinge, die sind nicht wichtig für die Handlung,
ja, komischerweise. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, das ist auch etwas, man spricht ja bei Hitchcock immer vom MacGuffin.
Ja.
Und der MacGuffin ist ein wichtiges Detail der Handlung, hinter dem alle Figuren her sind, der aber letztendlich für das Fortschreiten des Films komplett unerheblich ist. Also hier sind sie hinter etwas her, was sich im Keller der Villa verborgen hält. Ohne jetzt verraten zu wollen, was das ist. Aber letztendlich spielt das überhaupt keine Rolle, denn Hitchcock interessieren andere Sachen. Ihn interessiert die Dynamik der Figuren, ihn interessieren diese fast schon elegischen Einstellungen, die er abzelebrieren kann. Und die Verkörperung des Bösen in diesen beiden Nazi-Figuren, dem Sohn und der Mutter. Und das interessiert ihn alles viel mehr als, okay, gut, er ist ein Agent und sie ist die Frau und wir müssen sie irgendwie in diese Situation bringen, aber letztendlich ist die Situation und was daraus entsteht viel interessanter, als warum sie in der Situation sind.
Ja, also was mich an dem Film so fasziniert, um mal zu sagen, warum ich den eigentlich so gut finde, ist, du hast es schon erwähnt, die Kameraführung, und ich mag bei Hitchcock eine wirklich gute Zuschauerführung. Also manche Regisseure haben es wirklich überhaupt nicht drauf, den Zuschauer irgendwie mitzunehmen und ihm zu zeigen, okay, das passiert gerade. Und auch wenn ich jetzt nicht mitbekommen habe, wo der Film spielt und was jetzt ihr in den Tee gemischt wurde oder was auch, wie du schon sagst, mit dem MacGuffin in dem Keller, was es überhaupt ist, das ist alles nicht relevant. Du hast vollkommen recht, Hitchcock interessieren andere Dinge, aber er weiß eben die Dinge, die ihn interessieren, uns auch ganz klar wissen zu lassen. Uns interessiert die Geschichte zwischen Cary Grant und Ingrid Bergman. Uns interessiert Ingrid Bergmans Hintergrund. Warum ist sie so? Warum ist sie als Figur so? Warum agiert sie so, wie sie agiert? Warum agiert Cary Grant so, wie er agiert? Ich glaube, Notorious ist ein Film, der mich sehr an den Figuren erfreuen lässt. Natürlich auch an der Handlung, dann natürlich auch an den Schauspielern ist es genau, sind ja die Figuren, aber natürlich auch an den Bildern und an den und an der opulenten Ausstattung. Aber es, sage ich jetzt mal so platt, tut nicht Not. Also die Handlung, die uns dargeboten wird, ist eine schöne Handlung. Sie bringt die Charaktere voran, sie bringt den Film voran. Und ich glaube, die Charaktere funktionieren auch in dieser Handlung, aus dieser Handlung heraus. Aber die Handlung ist nicht sonderlich von großer Bedeutung für mich als Zuschauer, weil ich sage ganz klar, okay, ich will mehr von Ingrid sehen, ich will mehr von Cary sehen und ich will persönlich gesagt unbedingt mehr von Claude Rains sehen,
ja,
der hier den Alexander Sebastian spielt. Zu Claude Rains muss ich sagen, er hat schon mal mit Ingrid Bergman zusammengespielt, und zwar spielt Claude Rains in Casablanca
natürlich
mit den französischen Polizeichef in Casablanca, weil das ja eine französische Kolonie war. Und Claude Rains ist so, also warum mag ich den? Ich mag ich habe generell ein Faible für Nebendarsteller. Ich finde es immer toll, wenn ein Nebendarsteller in einem Film eine Prägnanz hat, wenn er durch wenig Zeit auf dem Bildschirm mir doch sagt, okay, du bist die Figur, auf die ich mich jetzt konzentriere. Ich habe gerade ein Seminar an der Universität, das heißt sogar Nebenfiguren, wo wir uns einen Schauspieler herausgesucht haben, den wir dann in verschiedenen Filmen analysieren.
Oh, wen analysierst du?
Rudolf Schündler heißt der. Das ist einer, das ist ein deutscher Schauspieler, der quasi, ich glaube, seit der Weimarer Republik gespielt hat, bis hin zum Exorzisten 1970. Spielt er irgendwie diesen Butler, diesen Karl, der da drin ist. Und der zieht sich so durch die halbe deutsche Filmgeschichte. Hat auch in Suspiria von Dario Argento mitgespielt, bla bla bla. Und das ist spannend zu gucken, okay, was machen eigentlich Nebenfiguren? Wo führen uns Nebenfiguren hin? Und Claude Rains ist mit einer der besten Nebendarsteller, die ich kenne. Und ist so ein bisschen von der Schauspieltradition her an Martin Freeman, ist so das gleiche Schauspielrepertoire, wenn ich das sagen darf. Martin Freeman, den man jetzt kennt aus der Serie Sherlock, wo er den Dr. Watson spielt und auch als Bilbo Beutlin in den Hobbit-Filmen. Und was mir daran so zusagt, ist die klare Abneigung vom ausschweifenden Schauspiel. Also ich habe mich schon mal gegen das Method Acting ausgesprochen und witzigerweise habe ich heute oder gestern von Martin Freeman einen Satz gelesen, dass er gesagt hat, Method Acting sei der größte Humbug, den es gibt und dass es eine Schauspielerei ist, die quasi überhaupt nichts bringt. Und er hat mir richtig aus dem Herz gesprochen und das ist eher so eine ruhige, pointierte, akzentuierte Schauspielführung. Ja, ja. Und deswegen gefiel mir Claude Rains so. Tut mir leid, jetzt bist du wieder dran.
Nein, gar kein Problem, weil ich würde dir unbedingt zustimmen. Und ich finde auch das Tolle an Claude Rains in dieser Rolle, was ja eigentlich eine wirklich miese Rolle ist, ne? Also es könnte ja das übelste B-Movie-Hollywood-Klischee sein, der doofe Nazi, der sich versteckt und der dann irgendwie zur Strecke gebracht werden muss. Aber sowohl er als Alexander als auch Leopoldine Konstantin als seine Mutter, Anna Sebastian, selbst sie, ich meine, sie spielt tatsächlich irgendwie. Sie schafft es einerseits, diese steinerne, herrische, fast schon psychisch gewalttätige Mutterfigur zu spielen. Und gleichzeitig tut sie das aber auch mit irgendeiner Form von, und ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, mit einer Form von Lässigkeit, durch die sie und auch ihr Sohn interessant bleiben und liebenswert bleiben. Also sie sehen sich fast selbst irgendwie als gelassene Schachfiguren in dem Ganzen und die genau wissen, was sie tun und was sie möchten. Und das finde ich mega beeindruckend, weil das hätte ganz schnell kippen können.
Sie sind menschlich, oder, Ralf?
Unbedingt.
Sie sind menschlich.
Unbedingt.
Also ich finde,
alle vier Hauptfiguren in diesem Film sind zutiefst menschlich.
Ja. Und etwas, was man, glaube ich, nicht so hat, auch schon gar nicht nach 1948 in einem Hollywood-Film einen Bösewicht, der ziemlich viel Tiefe und Sympathie bekommt. Also es ist kein Zufall, dass sie Claude Rains genommen haben, weil Claude Rains ist jetzt kein. Also ich meine, sie hätten Vincent Price und eine Figur wie Christopher Lee nehmen können, dann hätte jeder gewusst, was Sache ist. Aber sie nehmen bewusst Claude Rains, jemand, der kleiner ist als Cary Grant auch. Also Cary Grant steht ja in diesem Film wie so eine James-Bond-Figur, ja, der adrett ist, gegelte Haare und der Typ von Mann. Und Claude Rains gibt uns eine alternde Figur mit Geist, mit Intelligenz. Und aber auch mit Schwächen. Und auch die Mutter hat Schwächen. Und gerade auch das Ende von Notorious war phänomenal auf vielen Ebenen. Zum einen wegen Claude Rains und wegen der Kameraführung. Und es ist genau das. Wir haben hier eben keinen Indiana Jones Nazi oder also wir haben keinen Stereotyp von Nazi, sondern wir haben einen Charakter, der natürlich auf der falschen Seite steht, aber trotzdem auch seine eigenen Ziele hat und auch seine eigene Form von Leid verspürt, auch seinen eigenen Hintergrund hat und deswegen nochmal bezogen auf diese Art von Schauspielerei. Wir sehen Claude Rains an, was er fühlt, wir sehen an, wie er leidet, obwohl wir nicht wissen, wovon er leidet und was er erlitten hat. Also wir können es uns denken, dass er vielleicht auch im Krieg war und sonst was
ist. Ja, und er liebt Alicia wirklich. Und ja, ahnt vielleicht auch schon, dass, also, dass diese Liebe halt komplett auf tönernen Füßen steht und keinen Bestand haben will. Das heißt, ähnlich wie Devlin auch, ist er zwischen ihr und seiner Loyalität vermutlich wahnsinnig zerrissen.
Genau. Und er ist halt einfach, glaube ich, als, er ist schlichtweg jemand, der auf der falschen Seite steht, yep, so. Und den diese falsche Seite dann auch klar fordert. Also wir haben nebst ihm in dem Kreis, wir haben dann doch die wirklich stereotypisierten
die Nationalsozialismus. Die dicken Fische, ja. Aber, genau, aber was ich so toll daran finde, ist auch, und das glaube ich, muss man auch Hitchcock generell zugute halten, dass er sich in seinen Filmen auch zu einer Zeit, wo eben so dieses Nazi-Stereotyp und das Abenteuer-Stereotyp auch in den B-Filmen, dann in den 50ern und 60ern und auch in Fernsehserien der 60er Jahre immer mehr um sich gegriffen hat. Er ist nicht interessiert an dem einfachen Bösen, an diesem Stereotypen-Bösen. Das merkt man immer an Figuren. Das merkt man an Figuren wie Norman Bates aus Psycho oder auch an den Vögeln als Symbol zum Beispiel oder an der sehr subtilen Form von Einflussnahme, die als Böses charakterisiert wird in Vertigo. Und es ist einfach so realistisch. Denn das Böse im Alltag, was Menschen zugrunde richtet oder was halt auch die Entstehung des Nazireichs erst möglich machte, des Dritten Reichs, ist eben nicht eine stereotypisierte Art von Bösen, sondern der banale Alltag des Bösen, der zu Mord und Totschlag und im schlimmsten Fall eben zu grauenvollen Massenmord führen kann. Und natürlich ist es hier so auf einer sehr viel kleineren Ebene gezeigt oder immer in diesen Hitchcock-Filmen, aber es ist authentisch. Und ich finde, darüber wird bei Hitchcock auch nicht genug gesprochen, wie authentisch das Böse bei ihm tatsächlich dargestellt wird. Und das halte ich ihm absolut zugute.
Unbedingt. Also Claude Rains funktioniert gerade deswegen auch so gut, weil er ein Bösewicht ist mit Facetten, so wie man ihn sich wünscht. Also man wünscht sich keinen man wünscht sich eben keinen Ed Harris aus The Rock.
Bevor wir da wieder aufeinander einschlagen, möchte ich zum Schluss bei Notorious noch sagen, was ich auch finde, ist einfach, ich glaube, abgesehen von diesen ganzen Vorzügen, ist einfach, ich liebe diesen Film auch wegen seiner Oberflächlichkeiten. Er sieht einfach so verdammt schön aus und die Leute in diesem Film sehen so verdammt schön aus und es ist alles eine Form von Eleganz, die jede Faser dieses Films durchdringt, auch in der Kameraführung, wir haben es schon gesagt, aber es ist auch eine Art von Eleganz, die irgendwie Hollywood ist, aber noch nicht so überkandidelt wie oft dann in den 50ern oder 60ern, wo die Studios langsam in Panik gerieten und dachten, sie müssen alles gegen die Wand klatschen, um das Publikum noch halten zu können. Das fühlt sich hier an wie eine sehr stilsichere, durchdachte Eleganz, die dich am Kragen packt und nicht mehr loslässt.
Dem stimme ich vollkommen zu. Ich muss auch sagen, das ist ein Film, der, ich glaube, noch sich, wie du schon richtig einordnest, also Hollywood war noch dabei, Hollywood zu schaffen, Hollywood zu machen. Also klar, wir haben schon mit Von Winde verweht, ist aus 33, glaube ich sogar, einen Film, der das so losgetreten hat, aber wir sind noch dabei, dass Hollywood im Grunde noch bei Qualität war und gesagt hat, okay, wir haben zwar unsere Stars und wir haben den Glamour, aber wir haben auch Qualität. Wir haben ganz klar Stoff in Filmen, den wir hochhalten und den wir nicht verschießen wollen. Dass das in den 50ern, 60ern der Fall war, da gebe ich dir recht. Klar, es gibt auch immer noch gute Filme, ganz klar, da wirst du mir zustimmen.
Unbedingt,
aber, natürlich. Ich glaube, dass Notorious ein Film ist, der dem Ganzen auf einer akzentuierten und nuancierten Art und Weise die Krone aufsetzt. Es ist wirklich ein Film, der mir sagt, ich habe was zu erzählen, ich habe was zu sagen. Und guck dir die Leute an, die ich habe. Also der Film sagt mir das. Und das finde ich so schön, das finde ich so interessant, dass ich etwas vor mir habe, was mich wirklich einlullen wäre jetzt ein zu hohes Wort, aber das
Positiven Sinne schon, doch, im positiven Sinne finde ich, tut der Film genau das und dafür liebe ich ihn auch.
Ja, aber er tut's nicht auf eine, also einlullen klingt ja dann doch sehr, sehr oberflächlich und sehr beweihräuchern und das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich eher, dass der Film mich umschließt und sagt und mich das ist gut. Und mich in die Welt eintauchen lässt, ja. Voll und ganz.
Absolut.
Ich bin voll und ganz in diesem Film und ich bin voll und ganz bei den Schauspielern, bei der Kameraführung. Also das ist ein Film, wo ich nichts zu monieren habe, was Charakterführung, was Kameraführung, was alles angeht. Es ist irgendwie ein Film, der funktioniert.
Ja. Punkt. Absolut. Und ich muss auch sagen, also wenn ihr nach einem Geheimtipp sucht, was Hitchcock betrifft, abseits der goldenen Ära der 50er, und an die kommt man ja immer leichter ran, das sind die Filme wie Der Mann, der zu viel wusste, Der unsichtbare Dritte, Psycho, Die Vögel, die werden ja ständig im Fernsehen wiederholt und die findet man auch viel leichter auf DVDs und in Boxsets und auf Blu-ray und so weiter, aber wenn ihr einen wirklichen Geheimtipp sucht, der wirklich sehr, sehr wenig gezeigt wird, dann guckt, um Gottes Willen, Notorious und guckt ihn von mir aus auch unter dem deutschen Titel Berüchtigt oder unter dem deutschen Titel Weißes Gift. Und das ist in unserem Fall relevant, denn leider kann man diesen Film im Moment nirgends streamen, aber er ist doch auf DVD und Blu-ray erschienen und zwar ausgerechnet auf dem zweiten, unter dem zweiten deutschen Verleihtitel Weißes Gift. Wo er jahrelang zuvor immer nur als berüchtigt erhältlich war. Und wie das sein kann, ich habe keinen Schimmer, aber wenn es euch interessiert, gebt Weißes Gift ein, bitte. Und sollten manche von euch da draußen sogar in der Lage sein, amerikanische Blu-rays abspielen zu können und wenn euch die paar Euros extra nicht stören, dann kann ich euch nur die Notorious Blu-ray von der Criterion Collection ans Herz legen. Das ist wirklich die beste Fassung, die es da draußen gibt von diesem Film, den ich finde, den man gesehen haben sollte.
Unbedingt mal gucken. Kommen wir nun zu Ingrid Bergmans letztem Film. Es ist tatsächlich ihr letzter Film, das wusste ich gar nicht. Das hast du mir gerade gesagt, aber ich sehe hier gerade auf Wikipedia, das ist Tatsache ihr letzter Film.
Ja, total krass. Mir war das auch nicht bewusst, aber meine Güte, also was für eine letzte Performance, ey. Also,
was für eine letzte Performance. Du hast vollkommen recht, deswegen sprechen wir jetzt über Herbstsonate von dem unvergleichlichen Ingmar Bergmann. Der Film ist von 1978, also Ingrid Bergmann auch betagt, sage ich jetzt mal, aber keinesfalls müde. Sie hat, ich glaube, 3 Jahre zuvor, also im Jahr 1975, den Oscar noch bekommen für ihre Rolle in Mord im Orient Express von Sidney Lumet, auch ein wunderbarer Film, wie ich finde. Und mit Herbstsonate haben wir einen sehr kurzen Film. Bergmann, das ist das Schöne an Bergmann, muss ich sagen, dass seine Filme doch immer unter 100 Minuten dauern.
Ich will nicht lügen, ich finde das manchmal auch wirklich super und entspannt und ich lasse mich dann sehr, sehr gerne drauf ein.
Und es ist auch ein Farbfilm von Ingmar Bergmann. Dazu muss ich sagen, Bergmann hat, ich glaube, bis, oh, jetzt will ich mich aus dem Fenster lehnen, ich glaube, bis Passion ist das von 1969 aus seiner Farö-Trilogie, unter der auch Die Stunde des Wolfs gehört. Das Passion war sein erster Farbfilm. Davor hat Ingmar Bergmann ausschließlich in Schwarz-Weiß gearbeitet und ich glaube, er hat auch ziemlich diesen Standpunkt vertreten, Schwarz-Weiß, das muss Film sein, Farbe ist doof. Und dann hat er dann doch sich, glaube ich, weich kochen lassen von seinem Kameramann Sven Nykvist, der auch ein Oscar-prämierter Kameramann ist und sehr erfolgreicher Kameramann, der dann gesagt hat, doch, Farben können vieles. Und auch in einem Film wie Herbstsonate erschlagen mich die Farben und ich sage, das ist Kameraführung, Halleluja. Also Sven Nykvist ist wirklich einer der besten Kameraleute, die Filmgeschichte hatte. Er hat auch vorher mit Ingmar Bergmann zusammengearbeitet in seinen Schwarz-Weiß-Film und da hat man wirklich, das ist Schwarz-Weiß auf einer Ebene, das muss man gesehen haben. Aber wie immer die Frage, worum geht's in Herbstsonate? Herbstsonate verfolgt die Frau eines Pastors, eines Pfaffen, sage ich jetzt mal so schön.
Dir ist klar, dass Pfaffe kein schwedisches Wort ist.
Und zwar haben wir Eva, die gespielt von Liv Ullmann, Liv Ullmann, eine norwegische Schauspielerin, die auch so zu dem Bergmann-Clan gehört. Ihr Mann Viktor, der tatsächlich Pastor eines Dorfes, einer Gemeinde ist, einer relativ kleinen Gemeinde. Und wir haben Evas Mutter Charlotte, eine unglaublich talentierte und erfolgreiche Pianistin, die auch um die Welt reist und sehr international bekannt ist. Und Eva, die ein, ich sag jetzt mal, also Eva wird uns etabliert als eine sehr schüchterne Persönlichkeit, als eine sehr, ich sag jetzt mal devot, Ralf, das darfst du nachher ruhig relativieren.
Oder vielleicht zerbrechlich.
Dankeschön. Zerbrechlich ist ein besseres Wort. Zerbrechlich. Die mit ihrem Mann zusammenlebt. Ein sehr, ich sag mal auch, christliches Leben. Christliches Leben deshalb, weil Dinge wie Nächstenliebe sehr hoch stehen. Zum Beispiel hat Eva ihre geistig und körperlich behinderte Schwester Helena mit aufgenommen ins Haus und pflegt diese. Und schreibt oft Briefe zu ihrer Mutter und lädt dann ihre Mutter zu sich ins Haus ein, ins Pfarrhaus. Und die Mutter freut sich auch und kommt zu diesem Haus, das auch wunderschön an einem See gelegen ist. Und die Landschaft ist wunderbar. Doch wir sehen dann am Schluss sehr wenig von der Landschaft, weil sich der Film in diesen vier Wänden abspielt. Und zwar ist es tatsächlich ein langes Gespräch zwischen Eva und ihrer Mutter Charlotte über ihre Kindheit, über ihre Vergangenheit, über Schuld, nehme ich mal an. Das ist für mich, glaube ich, mit das prägnanteste Thema. Warum ich jetzt hier nicht ausführe mit Handlung und warum ich jetzt hier nicht wie Ralf vorhin bei Notorious eine Bandbreite an also ein Weg von A nach Z zeichnen kann, wie dieser Film verläuft, ist deswegen, weil dieser Film von A nach Z nicht verläuft, sondern es ist ganz klar eine Konfrontation. Dieser Film ist eine Konfrontation zwischen Mutter und Tochter, von der Tochter der Mutter gegenüber und spielt sich ab in diesem Pfarrhaus, was auch nicht unwichtig ist, dass es ein Pfarrhaus ist. Dazu muss gesagt sein, Ingmar Bergman selbst hatte, das ist seine Autobiografie zu entnehmen, Laterna Magica, die ich sehr empfehlen kann und glaube ich unterhaltsam, und Bergman darin ist, wie er sich selbst beschreibt, wie er seine Arbeit beschreibt.
Ich habe ja bald Geburtstag.
Du hast bald Das merke ich mir, das schreibe ich mir auf.
Das ist durchaus ernst gemeint. Also es war jetzt zwar mein erster Bergmann-Film, aber ich war doch leicht schockiert, wie wohl ich mich in dieser Welt gefühlt habe. Und zwar fast von der ersten Minute an. Also ich habe mich wirklich gleich in Anführungszeichen zu Hause gefühlt, trotz der nicht unschwierigen Themen und oder gehaltvollen Themen, oder ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ein schlauer Mann hat ja mal gesagt, so ein Abgrund muss auch Spaß machen. Und ich finde, das trifft auf diesen Film absolut zu.
Und diese Abgründe machen Ingmar Bergman besonders viel Spaß. Also er hat in seiner früheren Zeit, er macht Filme seit den 40ern. Ich bin gerade noch dabei, mir sein ganzes Repertoire anzugucken. Und da ist alles mit dabei. Er hat dann in einer Phase, ich glaube, das ist Ende der 40er, bis zum siebten Siegel, das von 1955 ist das siebte Siegel, glaube ich, sein berühmtester Film, der ihn auch so zum Weltregisseur gemacht hat dann später. Davor hat er auch viele Komödien gemacht, sei ehrlich, oder? Es fällt schwer zu glauben,
dass ja, das beziehungsweise er ist halt nicht so, er ist halt nicht so bekannt dafür. Oder auch als du mir dann halt von seinem großen Horror-Epos vorgeschwärmt hast, dann irgendwie war es so vom Hintergrundrauschen her, das man immer hat von berühmten Persönlichkeiten, da habe ich eigentlich immer gleich gedacht, okay, Bergmann, Beziehungsdrama oder so. Ne? Vielleicht auch wegen Szenen einer Ehe, keine Ahnung. Aber so als Außenstehender hat man ja immer so Bilder, die sich dann nicht unbedingt immer widerlegen lassen, wenn man dann eintaucht, aber die dann halt glücklicherweise sich vervollständigen und aufblühen. Und dann sieht man diese Macher und Schaffer und Schauspieler und diese ganzen Filmmenschen halt glücklicherweise im besten Falle als sehr facettenreiche Persönlichkeiten, die hoffentlich auch die Chance hatten, mit diesen verschiedenen Facetten in ihrem Werk auch spielen zu können.
Ich möchte noch mal eingehen drauf, warum man diesen Film vielleicht nicht in einer Handlung fassen kann. Bergman selbst hat eine große Affinität zu Träumen. Und auch das sehen wir bei Herbstsonate. Wir haben für ihn untypisch, wie ich meine, doch sehr von der Realität abgegrenzte Träume. Also bei Bergmann gibt es oft Momente, wo Wahrheit und also beziehungsweise wo reelle Welt und Traumwelt miteinander sich vereinen bis zu einem bestimmten Punkt. Und hier haben wir doch eine sehr gute Abgrenzung. Aber nichtsdestotrotz ist dieser Film, wie ich finde, für jeden dieser Beteiligten innerhalb des Films der schlimmste Albtraum. Weil es die womöglich in unser aller Leben, ich werde mich darauf jetzt mal, ich glaube, ich gehe so weit, ich sage das ganz klar, diese Konfrontation, die Bergmann hier zwischen Ingrid Bergmann und Liv Ullmann schafft, ist eine, die will man nicht haben. Das ist
ja sicher, auf jeden Fall, da würde ich dir echt zustimmen.
Das ist harter Tobak deswegen, weil es wirklich die reinste Konfrontation von Wünschen ist, von den Wünschen der jeweils individuellen Charaktere, die sich hier gegenüber sitzen. Also nochmal erklärt, wir haben hier Mutter und Tochter. Die Mutter, die als erfolgreiche Konzertpianistin nie oft zu Hause war, die auch, wie sich herausstellt, ihren Mann teilweise auch betrogen hat, ja, ein paar Mal. Und wir haben diese Tochter, die gerade im Werden ist und die zu dieser Mutter ein sehr angespanntes Verhältnis hat. Und dieser Film schafft es, all diese Vergangenheit uns innerhalb von einem 70-minütigen Gespräch aufzudröseln und erfahrbar zu machen innerhalb eines Streitgesprächs. Und warum genau das Streitgespräch so wichtig ist und warum es ein Albtraum ist, deswegen, weil wir zu Beginn des Films eine Idylle haben. Es wird mit der Landschaft in diesem Pfarrhaus eine Idylle aufgebaut. Liv Ullmann ist vielleicht am Anfang ein wenig schrullig und gewöhnungsbedürftig. Und auch ihr Mann ist ein sehr einfacher, nicht sonderlich leicht aus der Ruhe zu bringen da Pastor. Und ich meine, dafür stehen ja auch gute Pfaffen, ich sag's wieder. also eine sehr leichtmütige Charakteristik, die diese beiden Figuren aufweisen. Und auch als die Mutter hineinkommt, ist es eher eine Idylle, die auf guten Gesprächen basiert, die auf eines sich aufeinander freuen erstmal. Und wir haben diese Charaktere, die zueinander sagen, schön, dass wir uns sehen, aber ich habe deinen Blick gesehen, mein Lieber. Du hast vollkommen recht.
Diese Vorfreude ist mit Erwartungen zersetzt.
Unbedingt, unbedingt. Wir haben bei Eva, wir haben das Schöne in diesem Film, was diesen Film, glaube ich, auch ausmacht, ist, man lächelt sich an, wenn man sich in die Augen schaut. Und aber wenn der andere wegguckt, beginnt das Lächeln schnell zu schwinden und man guckt ernst und man beobachtet. Also es gibt viele, also Eva und Charlotte, Mutter und Tochter, beobachten sich in diesem Film sehr oft und können sich auch in ihrem Gespräch nicht oft in die Augen gucken. Ich glaube, das macht auch ihr Gespräch so einfach, bis dann zum Ende. Das ist meistens bei Bergmann so, dass das Ende dann die tatsächliche Konfrontation ist, also ja, auch wirklich von Angesicht
eine
zu Angesicht.
Eine wahnsinnige Steigerungskurve, finde ich. Also wahnsinnig. Und was mich, glaube ich, wirklich tief bewegt hat an diesem Film, auch ohne mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen an dieser doch recht öffentlichen Stelle, ist tatsächlich, dass diese Dynamiken, die in diesem Mikrokosmos geschildert werden zwischen Mutter und Tochter, zwischen den Eheleuten, was Erwartungshaltung in der eigenen Familie betrifft, was der Unterbau der Familiengeschichte betrifft, die nie ganz offen immer ausgesprochen wird, was, glaube ich, für die Generation meiner Eltern noch schlimmer war mit dem Umgang mit der Nazi-Vergangenheit ihrer Eltern und so weiter. Man kennt es alles. Es ist alles authentisch. Es ist natürlich alles wahnsinnig gesteigert und wahnsinnig komprimiert. Muss es ja auch sein als kammerspielartiges Drama, das in 90 Minuten vollendet ist. Aber was ich wirklich angenehm, toll und erschreckend zugleich fand, war eben, wie authentisch alles ist, was in diesem Mikrokosmos passiert mit der Mutter, die nie da war, aber es auch nicht sein konnte, weil es wird garantiert auch ihre die Gründe dafür geben, dass sie als Getriebene durch die Welt gereist ist von der Tochter, die einerseits eine Art Erwartungshaltung oder Hoffnung immer noch hat, dass sich ihr Verhältnis zu der Mutter verbessert, aber gleichzeitig in der Art und Weise, wie sie hinter ihrem Rücken über sie spricht, merkt man schon, okay, eigentlich glaubt sie da doch nicht wirklich dran. Dann die Tatsache auch, dass sie sich quasi mit einem Leben vielleicht absichtlich begnügt hat und auch dabei ist, sich immer wieder selbst zu bestätigen, dass das schon okay ist, obwohl man auch nicht, finde ich, nicht immer weiß, ob das tatsächlich okay ist für sie, auch nicht für ihren Ehemann. Und dann natürlich das quasi das Familiengeheimnis, dass die Mutter gerne unter der Decke halten würde, mehr oder weniger, obwohl Familiengeheimnis ist gar nicht der richtige Ausdruck, aber irgendwie schon, also die Figur von der behinderten Tochter Helena steht ja fast so wie das Familiengeheimnis, das im Sessel sitzt und mit dir spricht und dich anguckt und dich herausfordert und dass man eben nicht so leicht unter der Decke halten kann, also fast schon als fleischgewordenes Symbol dessen, was sich alles unter diesen Oberflächen abspielen kann, was brodeln kann und wie es sich entwickeln kann, wenn man nicht irgendwann mal die Arschbacken zusammenkneift und sich dem stellt.
Ein wichtiges Stichwort bei Bergman ist Intensität zum einen. Also wir haben eine immer wieder sehr intensive Charakterführung, einen sehr intensiven Mikrokosmos, das ist das richtige Wort, weil ich glaube, Handlung geht mir schon wieder zu weit. Es ist keine Handlung, was wir uns angucken. Es ist wirklich ein Gespräch, es ist ein Streitgespräch. Man muss das mögen, ganz klar, aber es lohnt sich, weil Bergman demaskiert Gesellschaft. Das macht er in so gut wie allen seiner Filme. Demaskiert Bergman die Gesellschaft. Sei es die Gesellschaft des Mittelalters, sei es die Gesellschaft der Bourgeoisie, sei es die Gesellschaft des Künstlers. Er hat eine Phase, in der er oft semi-autobiografisch künstlerische Figuren als Hauptfiguren hat, gespielt dann meistens von Max von Sydow, der jetzt in diesem Film nicht auftritt. Aber bei Bergman geht's stets um Gesellschaftskonflikte, wenn nicht familiäre Konflikte. Und die rühren, wenn man seine Autobiografie kennt, klar aus seiner Kindheit. Bergmans Kindheit will ich nicht gehabt haben.
Okay.
Ja. Das, ich glaube,
darüber weiß ich gar nichts, das finde ich sehr spannend.
Und ich möchte es jetzt auch nicht diesem Film vorgreifen.
Ich glaube, es ist auch nicht notwendig. Also, wie gesagt, mich hat dieser Film auch zutiefst bewegt, ohne irgendwas darüber gewusst zu haben. Ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig. Was man aber wirklich feststellt, ist dieses absolute Verständnis, was da ist, auch in den Dialogen. Und es ist ein sehr dialoglastiger Film. Aber diese Dialoge sind einfach so perfekt nuanciert. Das hat mich wirklich, wirklich beeindruckt.
Und dynamisch. Also es wird nicht langweilig. Ich hatte zuerst gedacht, Herbstsonate, mal gucken. Also das habe ich manchmal bei Bergman, dass ich mich wirklich auch drauf vorbereiten muss und Lust bekommen habe. Aber jeden Film, den ich von ihm sehe, wo ich irgendwie mit einem komischen Bauchgefühl herangehe, weil es mir irgendwie gerade vielleicht auch gerade nicht so gut geht oder so, ich werde entlassen mit Fontänen und dass ich sage, Dankeschön. Also ich kann diesem Mann nur danken für die Filme, die er gemacht hat. Das wirst du hoffentlich noch spüren, wenn du die anderen Filme guckst.
Also ich habe auf jeden Fall jetzt absolut Lust bekommen, noch mehr zu gucken. Und ich kann es nachvollziehen, was du sagst, und weil es gibt auch viele wahnsinnig heftige, tolle Dramen, die ich sehr liebe, aber wo ich auch weiß, okay, ich habe nicht immer Lust drauf und ich muss schon wirklich genau in mich reinhören, um zu sagen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt. In diesem Fall war es ganz lustig, weil ich hatte nicht wirklich die Wahl. Ich wusste, wir zeichnen auf. Und ich saß in einem ICE von München nach Berlin nach Dreharbeiten, der 2 Stunden Verspätung hatte. Und da habe ich gesagt, okay, offensichtlich komme ich 2 Stunden später nach Hause, dann kann ich jetzt auch die 2 Stunden nutzen, um Herbstsonate zu gucken. Das heißt, ich habe es in einem grellen ICE-Waggon auf meinem Laptop geguckt, was wirklich nicht meine ideale Vorstellung ist von einem Film, den ich gucke. Also alleine schon, wenn es nicht dunkel ist, ich mag das normalerweise gar nicht. Und trotzdem war ich gefesselt und trotzdem war es einfach nur toll. Und obwohl ich ein bisschen frustriert war, nicht rechtzeitig zu Hause zu sein, habe ich mich da sehr gut aufgehoben gefühlt.
Das ist etwas, weswegen ich auch sage, bester Regisseur, mit einer der besten Regisseure, wie ich finde, weil man jedes Mal aus einem Film herausgeht und sagt, ich habe hier was mitnehmen können. Also an der Stelle liebe Grüße an meinen Bruder. Wir haben letztens einen kleinen Urlaub zusammen gemacht und dort habe ich ihm das siebte Siegel gezeigt. Und das ist ein Film, den guckt man sich, glaube ich, als Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht an. Also ich glaube, die wenigen, wenn man denen das Bild zeigt, das siebte Siegel, ich habe auch meine Ex da, glaube ich, doll hinprügeln müssen, dass sie mit mir geguckt hat.
Aber glaub mir, jeder von uns hatte solche Erfahrungen mit Exen. Du willst nicht wissen, wie mein Ex-Freund auf A Clockwork Orange reagiert hat, um Gottes Willen.
Oh, ich hoffe, ich glaube, ich sehe dir an, nicht sonderlich gut.
Nicht sonderlich gut.
Und bei meinem Bruder war es jedenfalls so, wir haben den Film gesehen und die Falte saß auf seiner Stirn, aber trotzdem habe ich gemerkt und auch jetzt in Gesprächen manchmal, wir kommen auf diesen Film zurück, wir kommen drauf zurück, wir kommen nicht drum rum, manchmal drüber zu sprechen. Und das ist das, was Bergmann schafft, er lässt dich nicht mehr los. Herbstsonate wird mich nicht mehr loslassen, ich werde auf diesen Film zurückkommen, ich werde an den denken müssen, ich werde Ingrid Bergmanns, das ist ein Abschied, wie du schon am Anfang gesagt hast, das ist phänomenal, das ist schauspielerisch auf einem Niveau der Extraklasse. Die 70er gehen den Bach herunter und die 80er kommen und,
ja, absolut.
Und uns fehlen Leute wie Ingrid Bergmann, ja, ganz klar.
Sicher.
Und das ist wirklich...
Ja, man möchte sie also trotz der schuldhaften und komplexen und aber trotzdem zutiefst menschlichen Rolle, die sie hier spielt. Also ich wollte sie irgendwie die ganze Zeit auch nur in den Arm nehmen. Ich kann es gar nicht erklären. Also trotz aller Fehler.
Auch Liv Ullmann.
Ja, genau. Also man will sie irgendwie nur schnappen und ihnen sagen, hey, es wird doch gut, es ist okay, ist doch scheißegal, man kann über alles reden, aber macht euch nicht kaputt, redet einfach irgendwie. Und das ist auch eine besondere Stärke an diesem Film, fand ich.
Ja, und ich glaube, die Figur des Viktor, also dem Mann von Liv Ullmann, der Pastor, der ja klar dann auch mal sie bei dem Streitgespräch beobachtet und nicht eingreift, obwohl er, glaube ich, ein sehr harmonieliebender Mensch ist, der aber klar dieses Gespräch sieht und auch dann erkennt, das muss jetzt sein. Ich darf jetzt hier meine Frau nicht unterbrechen bei dieser Konfrontation. Ja,
eigentlich fast schon auf eine selbstlose Art und Weise. Ne?
Wie meinst du das?
Naja, also ich meine, er könnte ja auch im negativen Sinn durchgreifen und sagen, okay, jetzt, ne, du kommst in unser Haus, jetzt respektier mal, jetzt füg dich mal. Und stattdessen spürt er ja schon, also es ist vielleicht auch eine Axt der Nächstenliebe, dass er das geschehen lässt und dass er spürt, diese beiden Frauen, die müssen da jetzt durch.
Ja, also er erkennt das und deswegen finde ich ihn, er ist, glaube ich, generell von den ganzen Pastoren in Ingmar Bergmanns Filmen, und glaubt mir, es gibt viele.
Weil, ich bin gespannt.
Pfaffen weil Inferno. Bergmann selbst, das kann ich sagen, Bergmann selbst ist als Sohn eines evangelischen Pfarrers groß geworden.
Spannend.
In einem Pfarrhaus.
Okay, das ist dann natürlich wirklich spannend.
Das heißt, wir haben oft diesen Charakter des Pastors, und hier wirkt er mir doch als eine positive Figur. So viel zur Herbstsonate, aber wir haben einen wichtigen Punkt ausgelassen.
Ja, und
darauf komme ich jetzt nämlich.
Aber natürlich.
Den Cameo-Auftritt, mein Lieber. weil, was mir aufgefallen ist, also Alfred Hitchcock ist dafür berühmt, immer in kurzen Stellen in seinen Filmen aufzutreten.
Ja, unbedingt. Selbst wenn es nur in einer Zeitungsanzeige ist, wenn seine Figuren in einem Rettungsboot sitzen.
Und ich muss zugeben, in Notorious, ich habe ihn nicht entdeckt, aber wie ich drauf gekommen bin, dass es diesen Cameo-Auftritt gibt, witzigerweise hat Bergmann einen. Und zwar ist Bergmann, der das Bild des Autors auf einem Krimi,
den um Gottes Willen. Okay, jetzt muss ich den Film gleich nochmal angucken, denn an mir ist es total vorbeigegangen. Ach du Scheiße.
Ich habe das nur, ich meine, ich weiß ja, wie der Mann aussieht und ich sehe das, ja so, nein, das gibt's nicht. Und dann fiel mir ein, hä, wo war das denn bei Hitchcock? Weißt du, wo das bei Hitchcock, hast du ihn gesehen?
Ehrlich gesagt, nee, in Notorious habe ich ihn jetzt auch nicht direkt vor Augen, um Gottes Willen. Falls ihr Hitchcock in Notorious findet, bitte, bitte schreibt mir.
Sendet ein Bild auf Instagram.
Ja, unbedingt.
Sendet ein Bild, oh mein Gott. Sendet ein Bild rein, lasst es uns wissen.
Aber siehst du, so Notorious hat mich so reingezogen, als ich ihn wieder gesehen habe. Ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht. Dabei ist es normalerweise ja wirklich das Erste, wonach man guckt bei einem Hitchcock-Film.
Ich habe es auch voll verdrängt, voll verdrängt. Ihr Lieben,
ja, ich möchte, wenn ihr ihn noch findet, ganz wichtig sagen, dass ihr Herbstsonate und sicher auch noch weitere Bergmann-Filme ausleihen können bei Amazon, bei iTunes, bei Google Play. Ist leider auch nicht drin bei einem Streamingdienst. Dieses Mal verlangen wir von euch etwas mehr. Aber wenn ihr uns jetzt gerade eine Stunde lang zugehört habt, dann versteht ihr hoffentlich, warum. Und ich persönlich möchte auch noch mal sagen, dass es ja schon so ist, dass keine Ahnung, also dass ich und Fabian von zwei relativ unterschiedlichen Ecken der Film-Liebhaber-Skala kommen. Aber meine Erfahrung mit Herbstsonate ist wirklich, dass, wenn ihr nur mal von Bergmann gehört habt und euch irgendwie immer vielleicht, ich habe keine Ahnung, ob ich darauf Lust habe oder ob das zu anstrengend oder zu kompliziert ist, versucht's einfach. Ich bin in diesem Fall wirklich für, ich bin einfach belohnt worden und vielleicht geht's euch ähnlich. Macht einfach mal.
Ich muss auch sagen, es ist kein schlechter Start. Also ich habe auch, wenn ich den jetzt gesehen, ich habe ihn auch zum ersten Mal gesehen, den Film. Also der war genauso neu für mich wie für dich. Aber es ist natürlich immer so die Frage, guckt man jetzt das siebte Siegel, sagt man jetzt jemandem, guckt zuerst mal die Klassiker von Bergmann? Nein, du kannst im Grunde mit jedem Film anfangen, weil jeder Film, den ich bisher gesehen habe, hat immer was, was man als, ja, nachdrücklich in seinem Kopf findet und wo man sagt, das ist ein Film, den behalte ich für mich.
Ihr Lieben, ich behalte ihn sehr, sehr gerne.
Ich hoffe, ihr behaltet auch uns mit diesem Gespräch ein wenig im Hinterkopf und gebt diesen beiden Filmen dann doch noch eine Chance und besorgt sie euch. Das war, wie immer, mal gucken, das Filmdoppel mit Fabian Kurz und Ralf Döbele. Es war mir eine Freude, wie immer. Es
war ein riesiges Vergnügen und es hat richtig Spaß gemacht, diese beiden Filme zu teilen, das muss ich schon sagen.
Unbedingt. Also ein schöner Tag auch für mich heute, diese beiden Filme hintereinander sichten zu dürfen. Ihr Lieben, seid euch, fühlt euch gedrückt, ne, von uns beiden. Und ich entlasse euch jetzt mal ins Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche mit dem ersten Spezial. Können wir das schon ansagen?
Mucho, mucho Spezial.
Mucho, mucho Spezial. Und zwar startet die EM, die Europameisterschaft im Fußball. Die Fußball-Europameisterschaft, mein Lieber. Deutschland.
Hatten wir darüber gesprochen?
Über die was? Was? Über die Europameisterschaft, doch.
Okay, und die fängt nächste Woche an.
Die fängt nächste Woche an, ja.
Ah, okay. Wir haben uns gut. Ich dachte, wir machen nur was über attraktive Männer in engen Klamotten, aber okay.
Nenn's, wie du willst, ist Auslegungssache. Genauso wie der Schiedsrichter immer nicht weiß, ob es nun abseits war oder nicht. mal gucken, ob du nächste Woche im Abseits stehst, wenn wir über diese Filme sprechen.
Ich nehme die Herausforderung gerne an.
Wunderbar. Ihr Lieben, das war mal gucken, das Filmdoppel. Gesprochen haben wir über Herbstsonate von Ingmar Bergmann und über Notorious, weißes Gift, / berüchtigt von dem großartigen Alfred Hitchcock. Bis zum nächsten Mal.
Danke für den Kaffee, Monsieur. Das werde ich vermissen, wenn ich Casablanca verlasse.